HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Ohne Maria kein Weihnachten.
Gott sandte den Engel Gabriel zu Maria. Die war noch unberührt. Der Engel sagte: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Maria fragte den Engel: Wie soll das zugehen? Ich habe noch mit keinem Mann geschlafen.
Offenbar auch nicht mit Josef, mit dem sie verlobt ist.
Und selbstverständlich will sie mal mit dem Mann Kinder haben und eine normale Ehe führen. Und da streicht Gott ihre Pläne durch und verlangt von ihr eine uneheliche Mutterschaft. Und eine Mutterschaft, die sie ihrem Mann ja gar nicht erklären kann.
Erläutert der katholische Theologe Wolfgang Beinert. Für die Kunsthistorikerin Claudia Hühl war Maria, obwohl bei der Geburt Jesu wohl erst 13, 14 Jahre alt, kein naives Mädchen, das alles mit sich machen lässt.
Es ist ja nicht so, es kommt so über sie und sie ist die Passive, die also nicht weiß, was sie da tut, sondern muss sie erstmal einwilligen. Und sie lässt sich sozusagen auf das Ganze ein, durchaus wissend, dass das vielleicht alles nicht so einfach ist.
Der Engel sprach: Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig. Für Gott ist nichts unmöglich.
Es geht ja darum, dass nur durch Maria Gott Mensch werden konnte. Das ist das eigentliche Thema. Jedes Marienbild ist ein Gottesbild.
Ohne Jesus wüsste die Nachwelt nichts von Maria. Ohne Maria gäbe es womöglich Jesus nicht.
Das Wesentliche ist nicht die Jungfrauschaft Marias, sondern dass Christus eine jungfräuliche Mutter. Damit soll angedeutet werden, dass die Menschwerdung Gottes in keiner Weise menschliches Werk ist.
Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.
Man muss sich ja immer klar machen, dass diese Vorstellung von der Jungfräulichkeit natürlich auch ein Bild ist. Es geht eben darum, etwas in irgendeiner Form zu verbalisieren, was nicht möglich ist. Weil diese Vorstellung, dass Gott Mensch wird, ist jenseits aller Biologie.
Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, durch die Wirkung des Heiligen Geistes.
Das geht jetzt nicht um den Erzengel Gabriel als Boten von der Samenbank.
Nach katholischer Lehre ist Maria quasi das Gefäß, um Gottes Sohn in die Welt zu bringen. Ein Gefäß, eine Frau, die absolut rein sein muss. Deshalb entwickelt die katholische Kirche 1854 das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Dabei geht es nicht etwa um die Lehre von der Jungfrauengeburt, sondern darum, dass Maria selbst ohne Makel geboren sei, quasi als Embryo schon frei von der sogenannten Erbsünde. Und es gibt die Lehre von der immerwährenden Jungfräulichkeit, vor, während und nach der Schwangerschaft, was allerdings für die evangelische Theologin Silke Petersen nicht nachvollziehbar ist.
Exegetisch würde ich das so sehen, dass es klar ist, dass Maria noch mindestens 6 weitere Kinder gehabt hat nach Jesus, weil die Namen von 4 Brüdern und Schwestern im Plural neutestamentlich erwähnt werden. Das heißt, das war eine Frau mit mindestens 7 Kindern.
Die Hamburger Theologieprofessorin sieht das Image der sogenannten Gottesgebärerin durchaus kritisch. Vor allem mit Blick auf das Marienbild in der Kirchengeschichte.
Sie hat ja wirklich ein Problem mit ihrer Schwangerschaft und wie auch immer die entstanden ist und was auch immer die Konsequenzen sind. Es ist eine schwierige Situation. Das heißt, hier geht es auch um eine soziale Erniedrigung einer Frau und nicht um eine Demutshaltung, die sie einnehmen soll. Und in dieser Demutshaltung ist Maria natürlich ein total fatales Vorbild für Frauen, weil sie dann immer bedeutet, die Frau muss demütig sein, egal was zum Beispiel der Priester von ihr verlangt in sexuellen Missbrauchsfällen oder so. Und da muss man einfach einen Riegel vorschieben.
Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich. So lehrt es das Christentum. Um die Rolle Jesus als Menschensohn zu verdeutlichen, ist Maria entscheidend. So wird Maria zwar als Gottesmutter tituliert, aber in der christlichen Kunst wird sie oft sehr menschlich, zum Beispiel als Stillende, dargestellt.
Man ist da ohnehin ja im Mittelalter sehr unproblematisch, was die Körperlichkeit angeht, also die entblößte Brust zu zeigen. Und dann wird ja sogar natürlich auch die Muttermilch, das wird alles natürlich auch noch weiter überhöht. Es gibt ja sogar Muttermilch-Reliquien. Das sind eigentlich kleine Kalkstein-Spuren aus dem Heiligen Land, die aber eben nach Überzeugung der damaligen Menschen wirklich versteinerte Muttermilch sind.
Maria Laktanz ist eine häufige Darstellung in der Kunst. Und das soll eben zeigen, dass Jesus ein wirklicher Mensch ist. Das Kind wird ja meistens auch nackt dargestellt. Und in manchen Bildern der Renaissance auch mit erigierten Penis. Es ist ein richtiger Mensch, ein richtiger Mann. Und ein Mann hat also eben Erektion, das gehört zu seinem Wesen dazu.
Es menschelt. Dennoch, das Bild des Malers Max Ernst mit dem Titel »Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind« sorgte 1926 für einen Skandal.
Da liegt ein Säugling über dem Schoß der Mutter Gottes und kriegt, auf gut Deutsch gesagt, den Hintern versohlt. Ne? Eine Entrüstung ist da losgegangen damals, als dieses Bild publik wurde,
berichtet der katholische Theologe Bastian Rütter.
Letzten Endes sagen wir ja nichts anderes. Gott wird Mensch. Ja gut, dann gehört da alles zu. Dann hat er auch die Hose voll gehabt. Und dann hat er sich auch als Pubertierender mal daneben verhalten. So, und das provoziert natürlich zur Auseinandersetzung. Und das regt uns an, zu überlegen, was ist denn unsere Position heute?
Durch die Jahrhunderte wurde Maria immer populärer. Das zeigt sich auch in der sogenannten Lauretanischen Litanei, die im 16. Jahrhundert entstand und später immer wieder ergänzt wurde. 51 Titel wurden der Frau aus Nazareth zugeschrieben.
Heilige Maria, bitte für uns.
Heilige Mutter Gottes.
Heilige Jungfrau der Jungfrauen. Mutter Christi, Mutter der Kirche.
Für die Menschen war es auch immer wichtig, das weibliche Moment vertreten zu sehen im göttlichen Bereich. Und das hat man dann auf Maria projiziert und ihr alle möglichen Titel beigegeben.
Du reine Mutter.
Du keusche Mutter.
Du unbefleckte Mutter.
Du Mutter des Erlösers. Du Mutter der Barmherzigkeit.
Gerade dieser menschliche Faktor, Maria, der ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Entscheidendes, weil er eben Gott aus der Ferne zu den Menschen holt.
Du weise Jungfrau, du ehrwürdige Jungfrau,
du lobwürdige Jungfrau, du mächtige Jungfrau.
Also sie ist eine besondere Frau, die ist die erste Verherrlichte im Himmel. Das ist was Besonderes, das ist richtig. Aber man würde sie meiner Meinung nach falsch verstehen und falsch deuten, wenn sie jetzt quasi Erlöserschaft bekommen würde. Sondern sie ist im Prinzip die Türe zu Gott und die Türe zu Christus.
Du Spiegel der göttlichen Heiligkeit.
Du Sitz der Weisheit.
Du Tempel des Heiligen Geistes.
Du Tabernakel der ewigen Herrlichkeit. Du Wohnung ganz Gott geweiht.
Ich habe den Eindruck, dass gerade unseren, sag ich mal, älteren Frauen das Weibliche in Gott sehr fehlt, weswegen über die Jahrhunderte ja auch der Marienkult so extrem gewachsen ist.
Du goldenes Haus, du Arche des Bundes, du Pforte des Himmels, du Morgenstern.
Traditionell natürlich als schöne Frau, das spielt auch immer eine große Rolle ja in der bildenden Kunst, dass natürlich der Heilige, der besondere Mensch, ein schöner Mensch ist.
Die Marienverehrung ist vor allem im Katholizismus sehr ausgeprägt. Lange galt Maria als Herz und Seele der katholischen Kirche, als Fürsprecherin der Menschen vor Gott. Doch für viele Christen bedeutet sie noch mehr, meint der Münsteraner Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel.
Für viele Katholiken hat Maria in der Volksfrömmigkeit so etwas wie die weibliche Seite Gottes verkörpert, auch wenn das dogmatisch immer bestritten worden ist. Natürlich ist Maria keine Göttin, aber in der Volksfrömmigkeit und in der religiösen Praxis hat für viele Katholiken Maria die Gnade Gottes im Grunde genommen verkörpert, weil Gott Vater nur als der strenge Richter galt und Jesus vielleicht nur als das Jesuskind oder als jemand, der irgendeine Rolle im Gericht spielt, aber nicht unbedingt als derjenige, wo das Erbarmen sozusagen dann das gerechte Gericht überdeckt. Das war häufig durch Maria repräsentiert.
Du Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen,
du Königin in den Himmel aufgenommen,
du Königin des heiligen Rosenkranzes.
Das ist ja auch so ein Punkt, ne, der mich zornig macht. Der Mensch Maria wird im Grunde auf den Sockel gehoben und ja, muss still sein. Die politische Frau, die eben das Magnificat gesungen hat, die darf nicht vorkommen.
Sagt Maria Hagenschneider von der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Das sieht Horst Gorski ganz ähnlich. Er ist Vizepräsident im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Es gibt ja im Lukas-Evangelium ihren Satz, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dieser Satz, mir geschehe, wie du gesagt hast, der ist tatsächlich in einer sehr langen Tradition sozusagen zu einem Vorbild demütigen Mutterseins, Frauseins gebraucht worden, dass die Frau eben einfach zuzustimmen hat dem, was geschieht.
Das ist natürlich für das Frauenbild ganz gruselig. Also zu sagen, der Katholizismus hat eine wichtige Frau, aber die wichtigste Frau im Katholizismus ist immer nur dienend.
Maria sei für Christinnen ein schwieriges Role Model, meint Silke Petersen.
Ja, das ist natürlich auch wieder für Frauen problematisch, weil dieses Ideal, gleichzeitig Jungfrau und Mutter zu sein, ohnehin nicht erreichbar ist. Also insofern wird hier eine etwas schwierige Nachricht gesendet.
Die Protestanten taten sich schon immer schwer mit der immerwährenden Jungfrau Maria und der katholischen Marienfrömmigkeit. Auch wenn sich gerade evangelische Theologinnen in den vergangenen Jahren Maria als Frauenfigur angenähert haben, ist noch immer jene Distanz zu spüren, von der evangelische Theologe Kurt Marti schrieb.
Später, viel später, blickte Maria ratlos von den Altären, auf die sie gestellt worden war, und sie glaubte an eine Verwechslung, als sie, die vielfache Mutter, zur Jungfrau hochgelobt wurde. Und sie bangte um ihren Verstand, als immer mehr Leute auf die Knie fielen vor ihr. Und Angst zerpresste ihr Herz, je inniger sie, eine machtlose Frau, angefleht wurde. Um Hilfe, um Wunder.
Die katholische Inanspruchnahme von Maria zum Beispiel durch die Dogmen der unbefleckten Empfängnis 1854 und der Aufnahme Mariens in den Himmel 1950 war ein Grund für das schwierige katholisch-evangelische Verhältnis, meint der Protestant Horst Gorski.
Das hat eher zu einer ökumenischen Eiszeit auch geführt und damit war Maria dann nicht unbedingt sozusagen gegebener Teil der protestantischen Frömmigkeit.
Dabei sei Martin Luther durchaus ein Freund Marias gewesen. Der Reformator habe keineswegs die Marienverehrung abgeschafft.
Er hat sie allerdings, wenn man so will, vom Kopf auf die Füße gestellt, weil er das zu seiner Zeit vorgefunden hat, dass Maria eigentlich in Funktion von Jesus getreten war. Jesus wurde eher als der Richter gesehen und Maria als diejenige, die man anrief, um beim Richter um Gnade zu bitten. Und das hat Luther kritisiert, das hat er verändert.
Nicht nur die Christen, auch die Muslime berufen sich auf Maria. Im Koran spielt die Mutter Jesu eine wichtige Rolle, erläutert die islamische Theologin Hamideh Mohaghegi.
Vor allem, sie ist die einzige Frau, die im Koran auch mit Namen genannt wird. Und sie wird dann im Koran als auserwählte Frau genannt. Das heißt, ein Begriff, den man auch für Propheten verwendet im Koran.
In Sure 19, der sogenannten Mariam-Sure, geht es um die Geburt Jesu. Wie im Lukas-Evangelium des Neuen Testaments, so erscheint auch im Koran Maria ein Engel.
Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin doch der Gesandte deines Herrn. Ich bin von ihm zu dir geschickt, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie sollte ich einen Jungen bekommen, wo mich kein Mann berührt hat? Ich bin doch keine Hure. Er sagte, dein Herr sagt, es fällt mir leicht, dies zu bewerkstelligen.
Und in beiden Fällen, sowohl bei Lukas wie im Koran, in Sure 19, gibt es auch hier eine theozentrische Pointe, nämlich Gott hat die Macht zu tun, was er will.
So der katholische Theologe Karl-Josef Kuschel.
Mit der Geburt Jesu, sagen beide großen Schriften übereinstimmend, setzt Gott sich gegen menschliche Skepsis, gegen menschliches Zögern, gegen die Menschlichkeit des Menschen durch. Das ist das Interessante. Gott überspielt sozusagen hier menschliche Möglichkeiten und deshalb ist es eben ein besonderes Zeichen.
Im Christentum wird Maria als die Gottesgebärerin verehrt. Im Koran ist Maria die Mutter des Propheten Jesus von Nazareth. Trotz dieser Relativierung huldigen muslimische Roma-Frauen einmal im Jahr zu Maria Himmelfahrt im Kölner Dom der katholischen Schmuckmadonna. Mit Blumensträußen und Opfergaben nähern sich die muslimischen Frauen, die fast alle vom Balkan stammen, dem Seitenaltar des Doms und beten Maria an. Adela, Mutter von 5 Kindern, hat die Steine neben der Schmuckmadonna berührt und geküsst, um Maria ganz nahe zu sein.
Das hilft sehr viel, ja. Muss man dann nur daran glauben, das hilft.
Die allermeisten sind Muslime und es wird bei den Roma und bei den Sinti auch keinen Unterschied gemacht. Maria ist sozusagen die Muttergottheit, die bei allen verehrt wird.
Jan Opiela ist bei der Deutschen Bischofskonferenz zuständig für die Seelsorge an Roma und Sinti. Viele muslimische Roma hätten in ihrem Wohnzimmer eine Marienfigur stehen.
Weil sie gar nicht als christlich gesehen wird. Sie wird eben als Mutter gesehen, als Muttergottheit, die eben diesen Sohn Gottes und damit ja auch den Propheten bei den Muslimen zur Welt gebracht hat. Und eine Identifikation ist für eine Frau, die durchgehalten hat. Und das, glaube ich, ist der Dreh- und Angelpunkt. Eine Frau, die eben ihren Sohn bis ganz zum Schluss begleitet hat und zu ihm gehalten hat. Und da können sich ganz viele hier, besonders die Roma-Frauen, identifizieren, weil sie auch vielfach von den Männern alleine gelassen sind, teils mit einer relativ großen Kinderschar und eben wie Maria durchhalten.
Erstaunlich ist auch, dass Hindus die Madonna verehren. Einmal im Jahr, immer vor Maria Himmelfahrt, zieht es rund 8000 Tamilen ins niederrheinische Kevela. Es kommen nicht nur tamilische Christen, sondern auch viele Hindus, um Maria anzubeten. Vom Bahnhof zieht durch die Gassen von Kevela ein bunter Zug, geprägt vor allem durch die festlich farbigen Saris der Frauen. Die Wallfahrt endet an der sogenannten Gnadenkapelle. Hier wird Maria als Trösterin der Betrübten angebetet, dargestellt auf einem kleinen, postkartengroßen Bild. Pirakadis Varan wartet mit seinem Sohn in der langen Schlange vor der Gnadenkapelle.
Als Hindu beten wir auch als Maria. Hier Hindus, wir dürfen alle Götter beten. Wir glauben an sie irgendwie. Ja, genau kann ich nicht sagen. Irgendwie passt es zusammen.
Im Innenraum der kleinen Kapelle angelangt, werfen die beiden einige Euros in die Spendendose.
Wir glauben an sie, deswegen sind wir auch hier. Unsere Wünsche erfüllt zu werden, beten wir bei sie.
Der Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel beobachtet diese Wallfahrten schon seit Jahren.
Es gibt zum Beispiel auch das gut etablierte Phänomen, dass etliche Hindus in Maria eben eine Hindu-Göttin verehren, aber gleichzeitig in Maria eben ihre Durga oder Kali oder wen auch immer erblicken und verehren.
Dass so viele Hindus Jesu Mutter Maria anbeten, stört Bastian Rütter keineswegs. Er ist theologischer Referent im Wallfahrtsbüro in Kevela.
Wir verteidigen hier nicht hauptsächlich Wahrheiten und eingestaubte Dinge, sondern wir halten Türen auf und sagen, das ist unser Angebot hier, das ist das Tolle, was wir haben, das ist unser Glaube. Und wer dann kommt und hat einen Zugang, der soll erstmal da sein. Also wer bin ich, dass ich da sage, du gehörst hier nicht hin oder ja, gar nicht.
Ihn überrascht es nicht, dass Maria multireligiös verehrt wird.
Weil sie etwas macht, was unsere Sehnsüchte anspricht. Nämlich etwas von dem da oben, vom göttlichen Erden. Und das ist durch alle Zeiten und in allen Ethnologien immer interessant gewesen. Das macht sie, glaube ich, für alle erstmal interessant.
Vielleicht liegt es auch daran, dass in Kevela vor allem eine Seite Marias besonders hervorgehoben wird.
Unser Markenkern, wenn man so sagen möchte, ist Maria die Tröstende. Und so kommen auch die, die Trost brauchen. Hier ist es so, dass wir Maria als Trösterin verehren, deswegen, weil sie unter dem Kreuz Jesu gestanden hat und damit im Prinzip in den Abgrund des menschlichen Lebens auch reingeguckt hat. Also was Schlimmeres als seinen Sohn scheitern und sterben zu sehen, gibt's eigentlich nicht.
Der große Hype um Maria, wie er beispielsweise in Marienerscheinungen im französischen Lourdes oder im portugiesischen Fatima zu sehen war, ist abgeklungen. Aber noch immer reizt die Gottesmutter zur Auseinandersetzung, zur Provokation. Nicht zufällig habe die Popkünstlerin Madonna diesen Namen gewählt, meint Matthias Sural. Er ist Kulturbeauftragter der Hannoverschen Landeskirche.
Wenn man dann frühe Songs nimmt wie Like a Virgin oder auch das nicht minder bekannte Like a Prayer, da spielt sie ja auf der einen Seite vordergründig naiv wie in Like a Virgin, aber auf der anderen Seite dann auch sehr bewusst mit Anleihen religiöser Motivik, Pietà-Motiven und anderen. Das kommt immer mit rein, aber sie versucht sich an einer, man könnte sagen, postmodernen Neuinterpretation inklusive erotischer Aspekte. Und das macht ihre Kunst an dieser Stelle so interessant.
Aber selbst die Beatles haben schon dezent auf Maria verwiesen, sagt Sural.
Mutter Maria, wer da nicht an die Gottesmutter denkt, ist selber schuld.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. speaking words of wisdom, let it be.
Das Interessante ist hier in diesem Song die Funktion, die Maria ausübt. Die Funktion ist Zuspruch, Trost und Weisheit. Und das macht es so interessant, das ist sehr traditionell. Und trotzdem funktioniert der Song. Und ich glaube, Maria funktioniert deshalb als Thema und als Figur so gut, weil sich hier eben die Dinge mischen, die traditionellen Sichtweisen auf diese Figur, gerade auch was die katholischen, die römisch-katholischen Vorstellungen, Ideen und dann auch Moralvorstellungen verknüpft mit einer bestimmten Interpretation dieser biblischen Figur anbetrifft. Und ja, natürlich auch ein bisschen der Lust an der Provokation. Also von daher hat Maria schon so einen, man könnte sagen, ikonischen Wert.
Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Im Neuen Testament findet sich auch ein ganz anderes Marienbild als das von der frommen, demütigen Dienerin. Das Magnificat des Lukas-Evangeliums.
Gott verbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
Da ist Maria natürlich mit dem Magnificat auch tatsächlich eine revolutionäre Gestalt. Anders kann man auch so ein Magnificat nicht deuten, ne? Also da geht es um Radikales, nicht um, auch wir könnten mal ein bisschen anders, sondern er stürzt die Mächtigen vom Thron, ne? Er macht die Kleinen groß, also das kann man auch nicht wegreden.
Der Schweizer Theologe und Poet Kurt Marti lässt Maria zurückblicken.
Am tiefsten verstörte sie aber der blasphemische Kniefall von Potentaten und Schergen, gegen die sie doch einst gesungen hatte voll Hoffnung.
Dagegen hat beispielsweise Papst Johannes Paul II. Die Rolle der Frauen interpretiert als, so wörtlich, heilige Märtyrerinnen, Jungfrauen, Mütter, die ihre Kinder im Geiste des Evangeliums erzogen und den Glauben der Kirche weitergegeben hätten. Der Frankfurter Kirchenrechtler Thomas Schüller erläutert das Denken des vatikanischen Klerus, das von traditionellen Geschlechterstereotypen geprägt sei.
In der Haltung der Gottesmutter sei er im Kern das, was eine Frau zu tun hat, nämlich dass sie empfängt, dass sie diejenige ist, die das Leben schenkt. Und das hielt er für einen ganz großartigen Beitrag der Frauen zur Weiterentwicklung der Menschheit. Das sieht man übrigens auch bei Franziskus, dessen Frauenbild ist das der italienischen Oma, die den Glauben weitergibt. Das ist auch bei Johannes Paul II. So. In der Familie, im Privaten gibt die Frau den Glauben weiter. Im amtlichen Dienst der Kirche ist eben die Rollenzuweisung eine andere. Und so wird das auseinanderdividiert.
Ein Frauenbild, gegen das sich hierzulande die Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken wendet. Kein Wunder, dass die katholische Fraueninitiative Maria 2.0 in diesem Jahr so erfolgreich war. Maria 2.0 beruft sich unter anderem auf das Magnificat. Auch die Theologin Agnes Wuckelt, stellvertretende Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, wünscht sich einen neuen Blick auf Maria.
Wenn ich nämlich die Maria des Magnificat ansehe, die davon singt, dass Gott die Machthaber in den Staub wirft und die Armen und Ohnmächtigen emporhebt, dass Gott die Mächtigen von ihren Thronen stürzt, dann ist das ein revolutionäres Lied. Und diese revolutionäre Maria ist im Lauf der Jahrhunderte, insbesondere im ausgehenden Mittelalter, tatsächlich zum Schweigen gebracht worden. Durch eine ganz bestimmte Marienfrömmigkeit, die das Muttersein in den Vordergrund gestellt hat und das reine Frausein.
Agnes Wuckelt, 70 Jahre alt, erzählt, sie sei als Kind öfter aufmüpfig gewesen. Dann sei sie von Ordensschwestern an ihrer Schule ermahnt worden, ob sie die brave Maria oder die freche Eva sein wolle. Die Zuordnung war eindeutig.
Und Maria trat aus ihren Bildern und kletterte von ihren Altären herab, und sie wurde das Mädchen Courage, die heilige kecke Jeanne d'Arc, und sie war die kleine Therese, aber Rosa Luxemburg auch, und sie war und sie ist vielleibig, vielstimmig, die subversive Hoffnung ihres Gesangs.
Engagierte und liberale katholische Frauen setzen auf eine mutige Maria, nicht auf die, die still sein und dienen soll. Lisa Kötter ist eine der Initiatorinnen von Maria 2.0. sie ist es leid, sich um die Auslegung der Bibel zu streiten, welche Rolle Frauen in der Kirche nun spielen dürfen oder nicht.
Man muss auch gar nicht mehr graben in diesen alten Geschichten, weil wir ja sowieso wissen, sie sind nur von Männern aufgeschrieben, sondern ich glaube, dass die Beziehung zu Gott, die Jesus uns auch zeigen wollte, eine Beziehung ist, die in der Zeit steht. Und wir dürfen uns entwickeln. Wir dürfen auch unsere Beziehung zu Gott entwickeln mit dem, was unser Verstand uns sagt. Wir sind nämlich frei. Wir haben eine Religion der Befreiung.